dass ihr uns so mit hineingenommen habt. Und ja, David, dann bitte ich dich jetzt nach vorne. Danke für deinen Dienst. Gebetet haben wir ja schon ordentlich, ne? Gut.
Ganz kurz beten, oder? Bleibt ruhig sitzen, ich möchte ganz kurz nochmal beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir jetzt Gottesdienst heute feiern dürfen und dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen gemeinsam, Herr Jesus, und erforschen dürfen, Herr, wie herrlich du bist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, ich möchte mich demütigen vor dir, Herr, dass ich weiß, dass ich nichts geben kann, Herr, hier vorne, wenn du es nicht durch deine Gnade schenkst, Herr Jesus. Und darum möchte ich dich anflehen, Herr, dass du jetzt durch deinen Geist wirkst, Herr Jesus, dass du dieses Wort aufschließt uns allen, Herr, denn du musst es offenbaren. Das kann kein natürlicher Mensch erkennen. Du musst es schenken und deine Gnade, deswegen bitten wir dich, Herr, dass es aufleuchtet, dass wir diese Herrlichkeit in deinem Wort erkennen und dass es uns zur Stärkung im Glauben wird und dass wir auf dich ausgerichtet werden, Herr. Dir sei alle Ehre, Jesus Christus. Amen. Ja, worum soll es heute gehen? Es wird heute um ein Thema gehen, das mich ich bin Informatiker, ich bin eigentlich nicht so schlecht im Rechnen, aber jetzt muss ich kurz, na doch, das war jetzt vor sechs Jahren hat mich dieses Thema das erste Mal so richtig beschäftigt und dieses Thema hat sehr viel in meinem Glaubensleben verändert und bewirkt, weil ich es vorher nie verstanden hatte. Und es gibt sicherlich viele von euch, die haben das schon verstanden, denen hat es Gott schon offenbart und preist den Herrn, wenn das so ist. Ich möchte dennoch die Zeit heute nutzen, dass wir die nächsten 3 Stunden dann einfach zusammen jetzt das anschauen. Ne, Spaß, ne? Der Mike hat gesagt, 2,5 habe ich. Dass wir das gemeinsam diese Zeit nutzen, um dieses Thema zu beleuchten. Und worum soll es heute gehen? Ich weiß nicht, ob es euch auch vielleicht schon mal früher so ging, vielleicht auch heute immer noch. Wir Christen, wir machen ja immer stille Zeit, gell? Ein guter Christ zumindest, ne? Wir nutzen oft die Zeit alleine mit dem Herrn, um zu wachsen im Wort Gottes, ihn mehr zu verstehen, im Glauben gestärkt zu werden, auf ihn ausgerichtet zu werden. Und bei mir war es früher so, dass ich immer gerne, wenn es um meine stille Zeit ging, habe ich überlegt, naja, lese ich Altes, Neues Testament, dann ist meine erste Wahl immer aufs Neue Testament gelaufen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Oder ging es mal so. Für mich war das damals deshalb so, weil ich habe nie verstanden, was im Alten Testament, was es damit so richtig auf sich hatte. Ja, es war für mich früher gefühlt so, dass im Alten Testament ist so viel Krieg, so viel Zorn und im Neuen Testament ist alles anders. So viel Liebe und das habe ich mehr verstanden. Und wenn ich im Alten Testament früher gelesen habe, dann habe ich gelesen und irgendwie danach, ich sage es jetzt mal in meinen eigenen Worten, nicht zu viel rausgezogen für mich, was mich im Glauben gestärkt hat. Wohingegen im Neuen Testament war das damals für mich anders. Und ich glaube, das ich weiß, dass es daran lag, dass ich nicht verstanden habe, um was es im Alten Testament geht. Ich habe das nicht verstanden. Bei anderen mag es anders sein. Und das möchte ich mit euch heute anschauen, um was es im Alten Testament geht. Wir haben heute eine Passage schon gelesen, eine sehr bekannte Stelle für die meisten wahrscheinlich, Jesaja 53. Jesaja 53 ist so der Klassiker im Alten Testament, wo man weiß, um wen es geht. Wir haben es vorhin gelesen, ich möchte nur mal ganz kurz noch mal rauspicken. Da haben wir gelesen zum Beispiel, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und so weiter. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wir wissen, von wem gesprochen ist hier, oder? Von wem ist hier die Rede? Von? Jesus Christus, richtig. Schon im Alten Testament, oder? Das heißt, wir lesen von Jesus schon hier an dieser Stelle. Das ist eine sehr bekannte Stelle dafür. Ich möchte mit euch gemeinsam heute sehr viel durch die Bibel springen. Das bedeutet, wir werden heute sehr viele Bibelstellen aufschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, die Stellen mit aufzuschlagen. Ansonsten, vielleicht sind die von der Technik so schnell, dass sie auch noch die Bibelstellen hier drauf projizieren können. Aber ich möchte euch nicht unter Druck setzen, gell? Ansonsten, ich bemühe mich dazu, die Stellen sehr klar und deutlich vorzulesen. Wenn es nicht klar und deutlich ist, einfach irgendwie mal so machen, dann weiß ich darf es noch ein bisschen klarer ausdrücken. Wir lesen in Lukas 24, wir lesen gleich, noch nicht, aber gleich ab Vers 44 schon mal. Ganz kurz zum Kontext. Lukas 24, Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Und nachdem er auferstanden ist, ist er ein paar Jüngern erschienen, nämlich den sogenannten Emmaus-Jüngern. Die heißen Emmaus-Jünger, weil das zwei Jünger waren, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und er erscheint ihnen und sie erkennen ihn nicht. Ist auch eine interessante Geschichte für sich, warum sie ihn nicht erkennen, gell? Und er spricht so mit ihnen und die waren total traurig. Und dann fragt er sie, ja, warum seid denn ihr so traurig? Warum macht denn so ein Gesicht? Dann sagen die ihn, Entschuldigung, sag mal, hast du nicht mitbekommen, was in den letzten Tagen passiert ist? Derjenige, auf den wir gehofft haben, dieser Messias, wo wir gedacht haben, der wird König, ja, der ist gestorben. Und die waren am Boden zerstört. Und dann sagt Jesus etwas zu ihnen. Er sagt nämlich, das lese ich ganz kurz, bevor wir die Stelle jetzt vorlesen, vor, da sagt er zu ihnen, in Vers 25, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also er sagt zu ihnen, in meinen Worten jetzt mal, sage mal, habt ihr es nicht verstanden? Das ist doch alles schon vorher aufgeschrieben gewesen, was passieren wird. Und dann ein bisschen später, und da kommen wir jetzt zu Vers 44, dann ein bisschen später erscheint er auch seinen anderen Jüngern noch. Und er steht auf einmal mitten unter ihnen, in ihrer Mitte. Und dann sagt er, Vers 44, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Ganz kurz bis dahin. Jesus sagt zu ihnen, als ich doch bei euch war, habe ich doch gesagt, dass alles erfüllt werden muss, was geschrieben steht. Und was wo geschrieben steht? In Moses, Propheten und Psalmen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass diese drei Teile, das Gesetz Mose, die Tora, die Propheten und die Psalmen, man sagt, kann auch sagen, die Weisheitsbücher, wo auch nicht nur die Psalmen dazu gehören, sondern im Hebräischen gehört da noch viel mehr dazu. Sprüche, Daniel zum Beispiel. Mit anderen Worten, im Hebräischen ist das der Tanach, das ist das komplette Alte Testament, das man in so drei Teile aufteilt. Nämlich in Tora, Gesetz Mose, die Propheten und die Weisheitsbücher. Das heißt, Jesus sagt, habt ihr nicht gewusst, ich habe doch gesagt, es muss erfüllt werden, was in jedem einzelnen Buch im Alten Testament geschrieben steht. Das ist, wenn man liest das schnell drüber und denkt sich, ja, ist klar, macht schon Sinn, ne? Aber lasst es mal ein bisschen im Kopf ein paar Mal die Gedanken drüber schweifen. Das bedeutet für uns, in jedem Buch im Alten Testament steht von Christus geschrieben. Das heißt, in 1. Mose, in 2. Mose, in 3. Mose, in 4. Mose, 5. Mose, in Josua und so weiter und so fort. Auch in Haggai, Obadja, Ruth, Esther. Und da haben wir die Frage, haben wir das Alte Testament schon mal so gelesen? Haben wir Ruth schon mal so gelesen und geschaut, wo steht denn da was von Christus? Haben wir Esther gelesen und uns gefragt, was steht hier von Christus? Und das wollen wir heute anhand eines Beispiels gemeinsam untersuchen, erforschen. Und vielleicht ganz kurz, ich habe letztens mit jemandem geredet, da hat mir so ein Thema, ja, das eine ist Theologie und das andere ist das praktische christliche Leben. Und wir haben ein bisschen drüber geredet, ich sagte, aus meiner Sicht sind es keine zwei getrennten Sachen. Weil das hier, diese Theologie, die hat Auswirkungen auf das praktische Leben. Und das möchte ich euch mit euch ein Beispiel durchgehen und ich hoffe, dass die Herrlichkeit Gottes daraus groß wird, weil das Auswirkungen auf unser Leben hat, auf unseren Glauben, auf das, wie wir uns in den Augen Gottes sehen. Wir haben jetzt gerade gelesen und herausgefunden, also wenn ich so rede, gell, dann heißt es nicht, dass ich jetzt denke, das weiß niemand, gell? Also ich hoffe, ihr versteht es. Dann haben wir herausgefunden, dass das ganze Alte Testament eigentlich von Christus spricht. Wir könnten jetzt noch ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament rauspicken. Wir haben jetzt heute nicht so viel Zeit. Deswegen lassen wir es mal dabei. Das ganze Alte Testament spricht von Christus. Die Frage ist nur, wo genau? Und ich habe mal drei Sachen zusammengeschrieben, wie wir eigentlich, wie man das so unterteilen kann, wo wir von Christus lesen. Und zwar kann man es eigentlich aus meiner Sicht in drei Teile aufsplitten, nämlich erstens, dass wir direkte Verheißungen auf Christus finden in der Schrift. Das bedeutet, so ein Beispiel wie Jesaja 53. Wir lesen davon, er war verachtet. Er hat unsere Sünden getragen. Er war ein Mann der Schmerzen. Das ist eine direkte Verheißung auf Christus, wo wir lesen, so wird Christus sein. Das muss er erleben. Er wird verachtet werden und so weiter. Da lesen wir also direkt von Christus. Ein anderes Beispiel dafür ist 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Wer das kennt, ja, das ist das sogenannte Proto-Evangelium. 1. Mose 3, Vers 15, da heißt, ich möchte es nur kurz vorlesen, gar nicht so viel Zeit dafür jetzt halt investieren. Da sagt Gott, nachdem die Menschen gesündigt hatten, die Menschen Adam und Eva haben gesündigt und Gott hat zu ihnen vorher gesagt, im 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 bis 17, da sagt er zu ihnen, ihr dürft alles machen, aber wenn ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Das war die gerechte und natürliche Folge. Er sagt, wenn ihr das macht, dann müsst ihr sterben. Und was haben sie gemacht? Sie haben davon gegessen. Was war die gerechte Folge? Sie mussten sterben. Das war die gerechte Folge, nicht ungerecht. Das war die gerechte Folge. Aber bevor Gott die Menschen wegschickt aus seiner Gegenwart, da spricht er noch etwas zu dem Teufel, zu der Schlange. Und er sagt im Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, also einem Nachwuchs der Frau. Er, das ist im Urtext hervorgehoben, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Bisschen kompliziert ausgedrückt, mit anderen Worten, es wird ein Nachkomme der Frau kommen. Und dieser Nachkomme, dieser er wird dem Teufel, der Schlange, den Kopf zermalmen. Was passiert, wenn man der Schlange den Kopf zermalmt? Ist besiegt, ist tot. Was wird die Schlange machen? Sie wird diesem Nachkommen die Ferse zermalmen. Bringt es einen um? Aber ist es schmerzhaft? Viele sagen, und ich gehöre auch dazu, dass ich das glaube, dass es sogar schon eine direkte Verheißung sozusagen aufs Kreuz ist, wo die Ferse durchbohrt wurde. Also mit anderen Worten sagt Gott hier schon, ich werde ein Nachkommen der Frau schenken, einem Menschen. Und dieser Mensch, dieser eine, der wird den Teufel besiegen. Und der Teufel wird ihm zwar Leid zufügen, aber ihn nicht besiegen. Und warum? Damit die Menschen wieder in Gottes Gegenwart kommen dürfen. Das heißt, wir lesen hier auch schon ganz am Anfang von Christus. Und wir lesen sozusagen direkte Verheißungen auf Christus. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt sind, ich nenne es jetzt mal Typusse auf Christus. Was bedeutet das? Das sind Menschen, die Gott auserwählt hat im Alten Testament, die sozusagen ein Symbol für Christus waren. So ein Beispiel kennen wir zum Beispiel ist David. David ist so jemand, der ein Typus auf Christus hin ist. Verstoßen von seinen Brüdern, als König eingesetzt. Wir kennen noch so ein Beispiel, zum Beispiel Josef. Josef wurde auch verstoßen von seinen Brüdern, wurde misshandelt, verstoßen, aber er ist aufgestiegen bis zur Rechten des Pharaos, bis zur Rechten des, in Anführungszeichen, aus menschlicher Sicht damals des Allmächtigen. Wir verstehen die Parallele, oder? Das heißt, wir kennen solche Typusse auf Christus, von denen wir im Alten Testament lesen. Melchisedek, für die fleißigen Bibelleser unter uns, ist auch so ein Beispiel. Der Hohepriester war und keiner wusste, wo er herkommt, gleichzeitig aber irgendwie König. Und ein Beispiel ist, eins möchte ich noch nennen, ist Jona. Jona hat sich sozusagen geopfert. Er war ja auf dem Schiff. Er ist ja abgehauen vor Gott, sagt man ja immer. Ne? Das ist so eine typische Kindergottesdienstgeschichte. So mach's nicht wie Jona, hör gleich auf Gott. Ne? Aber eigentlich geht es bei Jona um was ganz anderes. Denn Jona war auf dem Schiff und dann kam dieser Riesensturm. Und dann sagt Jona, nachdem das Los auf ihn gefallen ist, dass er eigentlich daran schuld ist, in Anführungszeichen, dass der Zorn Gottes durch diesen Sturm kommt, dann sagt er was sehr Bemerkenswertes. Er sagt, werft mich ins Meer und opfert mich, dann wird sich der Zorn Gottes legen. Was ist passiert? Er wurde geopfert, wurde ins Meer geworfen. Und was ist passiert? Der Zorn Gottes hat sich gelegt. Und was ist dann passiert? Er ist an den Erdboden, an den Meeresboden gesunken. Und nach wie vielen Tagen und Nächten? Nach 3 Tagen und Nächten ist er auferstanden, würde ich jetzt fast sagen. Ne? Und ist wieder zum Leben gekommen und hat das Evangelium verkündigt. Das ist auch so ein Typus auf Christus. Ihr merkt, dass wir lesen diese Geschichten, teilweise kennen wir. Ja? Die meisten, vielleicht wissen, kennen das auch viele von euch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt gerade so merkt, ja, krass, habe ich noch nie so gelesen, noch nie gesehen. Aber das ist das, weil Jesus schon sagt, es steht überall von mir geschrieben. Und dann ist der dritte Punkt, Schatten und Bilder für geistliche Wahrheiten, würde ich es mal ausdrücken. Das bedeutet, wir lesen im Alten Testament von Christus und seinem Evangelium, von seiner guten Botschaft. Zum Beispiel den Auszug aus Ägypten und die Teilung des Toten Meeres, ein wunderbares Bild auf die Taufe. Oder zum Beispiel bei Adam und Eva auch schon, bevor er sie wegschickt aus seiner Gegenwart, also Gott, da macht er ihnen noch etwas. Leibröcke aus Fell, genau. Er macht ihnen Leibröcke aus Fell. Und was musste passieren? Warum diese Leibröcke aus Fell? Warum wurde das explizit erwähnt? Warum hat Gott es so geführt, dass es hier drin steht? Genau, weil ein Tier sterben musste. Und dass dieses Opfer diese Schuld bedeckt. Diese Nacktheit, wo sie sich geschämt haben, diese Schuld. Und ein Schatten und Bild für geistliche Wahrheiten ist auch der Tempel. Und den Tempel, das wollen wir jetzt ein bisschen beleuchten zusammen. Der Tempel, was ist der Tempel? Der Tempel war ein Ort, wo Gott gegenwärtig war, oder? Das heißt, wo man Gott nahen konnte. Wo die Menschen Gott nahen konnten. Und was war eigentlich sozusagen, wenn man es mal so ausdrücken will, was war eigentlich der erste Tempel, den es jemals gab? Vor der Stiftshütte noch. Wie? Pyramide, fast? Eigentlich der Garten Eden, richtig. Der Garten Eden eigentlich. Und das möchte ich gleich mit euch anschauen. Ich möchte, bevor wir das anschauen, allerdings noch kurz eine Grundlage bauen. Und zwar in 2. Korinther Kapitel 3, da lesen wir vom Alten Testament. Und da spricht Paulus ab Vers 12 spricht Paulus davon und sagt, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herz wendet, also das Herz zum Herrn, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Was sagt Paulus hier? Ein bisschen kompliziert ausgedrückt vielleicht. Er sagt, dass eigentlich bis heute eine Decke auf der Verlesung des Alten Testaments liegt. Und dass die Söhne Israel oder dass die Menschen, wenn man es mal ein bisschen allgemeiner liest, diese Herrlichkeit des Alten Testaments nicht erkennen kann. Es ist quasi wie, als wenn eine Decke drüber liegt, dass man diese Herrlichkeit nicht sieht. Wie bei Mose damals, dessen Gesicht geleuchtet hat, der dann auch eine Decke über sich ziehen musste, nachdem er Gott geschaut hat, Anführungszeichen. Und genauso ist es bis heute, dass so eine Decke diese Herrlichkeit zudeckt. Aber wann wird diese Decke weggenommen? Sie wird beseitigt in Bekehrung, in Christus. In Christus wird diese Decke weggenommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn man die eigentliche Herrlichkeit des Alten Testaments kann man nur in Christus erkennen. Wenn man nicht in Christus das Alte Testament liest, bleibt eine Decke drauf. Und man erkennt diese Herrlichkeit nicht. Wenn sich das Herz zum Herrn wendet, dann wird diese Decke weggenommen. Wenn ich Christus im Alten Testament suche, ich muss dazu den Heiligen Geist haben, oder? Wir müssen erstmal den Heiligen Geist haben, dass es passiert. Dann wird diese Decke weggenommen und wir können die wahre Herrlichkeit sehen. Und dann möchte ich noch eine letzte Grundlage bauen, nämlich 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, oder mach mal ab Vers 11, dann machen wir ab Vers 13. Ein bisschen weniger. In Vers 13 sagt Paulus, davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Mit anderen Worten, Geistliches muss geistlich gedeutet werden. Und das, jeder nickt jetzt und sagt, das ist klar, das steht ja auch hier, ne? Aber ich möchte, liebe Geschwister, ich möchte uns herausfordern, wirklich mal zu hinterfragen, tun wir das immer? Lesen wir das Alte Testament so, dass wir geistliche Dinge, die wir im Alten Testament finden, dass wir die wirklich geistlich deuten? Oder deuten wir sie buchstäblich? Deuten wir sie buchstäblich? Wenn wir sie buchstäblich deuten, was bleibt dann? Dann bleibt die Decke. Weil ich sage euch, wer das buchstäblich gedeutet hat? Die Israeliten. Die haben das buchstäblich gedeutet. Die haben nämlich zum Beispiel auch geglaubt, dass der Messias ein König sein wird, der sie von den Römern befreit, oder? Der nicht ein Königreich auf dieser Erde aufbaut, sondern im Himmel. Deswegen diese kurze Vorbereitung sozusagen, ich ich merke, ich bin schon viel zu weit eigentlich mit meiner Vorbereitung fortgeschritten. möchte ich einsteigen. Wir haben gelesen, dass in jedem Buch von Christus geschrieben ist. Wir haben gelesen, dass wir Geistliches durch Geistliches deuten müssen. Und deswegen, wir werden jetzt den Tempel aufgrund der Zeit relativ kurz anschauen. Und zwar springen wir zum Garten Eden, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, Garten Eden. Das sagt Gott in Vers 15 in Kapitel 2. Sagt Gott zu den Menschen, und Gott, der Herr, gebot den Menschen, Vers 15, nicht Vers 16. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und das Bebauen, das kann man auch anders übersetzen, nämlich mit dienen. Das heißt, im Hebräischen sagt man Obda. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und dieses Wort heißt dienen. Das heißt, die Aufgabe, die ursprüngliche Aufgabe des Menschen war, Gott zu dienen. Das war die Aufgabe des Menschen. Ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen. Und lass uns mal dabei, also es gab einen Ort, Garten Eden eigentlich schon, wo Gott gegenwärtig bei den Menschen war, wo sie ihm auch dienen sollten. Und wir kennen die Geschichte, was dann passiert, die Menschen werden aus Gottes Gegenwart vertrieben, sie müssen weggehen. Und dann gab es eine Zeit, wo der Ort dann anders aussah. Und ich möchte mit euch 2. Mose Kapitel 13 aufschlagen. Und in 2. Mose Kapitel 13, Vers 21, da heißt: Der Herr aber zog vor ihnen her, nachdem sie ausgezogen sind aus dem Land Ägypten, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Es klingt irgendwie so krass, gell? Wolkensäule, Feuersäule, wie muss das ausgeschaut haben? Ne? Also geht mir so zumindest. Was will ich damit ausdrücken? Gott ist wieder bei ihnen gegenwärtig. In Form von einer Wolkensäule und einer Feuersäule. Das wird wichtiger noch. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Wolke, Rauch in Anführungszeichen und Feuer. Okay? Und dann heißt es ein bisschen später, im Vers Kapitel 19, da lesen wir wieder von, warum hat Gott die Menschen aus Ägypten gerettet? Und schaut mal, im Vers Kapitel 19, Vers 6 heißt: Und ihr, sagt Gott, sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Was haben Priester gemacht? Sie haben Gott gedient, richtig. Das war die Aufgabe von Priestern. Und was sagt Gott? Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, eine heilige Nation. Wir sehen, das ist wieder die gleiche Aufgabe, oder? Warum hat Gott die Menschen gerettet? Damit sie Gott dienen. Und dann ein bisschen später, ein paar Verse weiter, ab Vers 16, da heißt es: Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Das heißt, wir sehen jetzt, Gott kommt auf diesen Berg, erfüllt den Berg mit Rauch und Feuer, in Anführungszeichen. Und dieser Berg ist ein heiliger Berg. Und jetzt schaut mal, wie die Israeliten reagiert haben. Ein bisschen später, Kapitel 20, ab Vers 18, da heißt: Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Was ist mit den Israeliten passiert, als sie das gesehen haben? Die hatten eine Ehrfurcht. Die haben gezittert vor Gott, weil sie gesehen haben, wie heilig Gott ist und wie mächtig. Das war ihre Reaktion. Und dann sagen sie zu Mose, rede du mit uns. Weil wie können wir zu Gott, dieser heilige Gott, hinkommen? Sie merken sozusagen, wie heilig Gott ist. Und dann stellt sich doch die Frage, ihre Aufgabe war ja, sie sollen ein Königreich von Priestern sein, richtig? Und dann stellt sich die Frage, wie kann man denn Gott nahen und dienen? Wie? Und daraus sehen wir, dass es einen Ort braucht, einen Ort, in Anführungszeichen, wo man Gott nahen und dienen kann. Und daraufhin, liebe Geschwister, daraufhin lesen wir in Kapitel 25, dass die Stiftshütte gebaut wird. Das Zelt der Begegnung sozusagen. Und da heißt, ich möchte es ganz kurz anlesen, Kapitel 25, Vers 8, sagt Gott zu Mose, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild aller ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Gott lässt jetzt die Stiftshütte bauen als einen Ort, wo er unter ihnen wohnt. Herrlich, oder? Wie im Garten Eden. Wo sie ihm nahen und ihm dienen können, die Menschen. Und im Kapitel 40, müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, ich lese es nur aufgrund der Zeit schnell vor. In Kapitel 40, das ist ein wichtiger Hinweis noch, da lesen wir nämlich noch etwas. Da heißt es im Vers 34, Kapitel 40, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wir lesen in der Stiftshütte, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Okay? Dann heißt es im Vers 36, machen wir Vers 38, denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Wir haben jetzt von der Stiftshütte gelesen, dass Gott einen Ort geschaffen hat, wo man Gott nahen und dienen kann, wo er unter ihnen wohnt. Und dann später, in 2. Chronik, Kapitel 3, da lesen wir von dem Tempelbau, der nach der Stiftshütte kam. Es gab eine lange Geschichte, dann möchte ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Aber dann kam der Tempel, der als Nachfolger sozusagen der Stiftshütte gebaut wurde, wo Gott wieder gegenwärtig war, unter ihnen gewohnt hat. Und interessanterweise, also als Salomo den Tempel baut, da heißt es in Kapitel 7, im 2. Chronik, heißt es wieder, ich lese es einfach nur kurz vor, 2. Chronik, Kapitel 7 heißt, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Also wir sehen hier wieder, es kommt wieder die Herrlichkeit des Herrn in diesen Ort. Okay? Es kommt noch, warum das wichtig ist. Bevor allerdings der Tempel gebaut wird, da kriegt David eine Verheißung. Und da heißt es in 1. Chronik, Kapitel 17, Da heißt, ich fasse es kurz zusammen, dass Gott einen König nach ihm auferstehen lassen wird, der ein ewiges Königtum hat. Einer seiner Nachkommen. Und zwar, wenn David sich zu seinen Vätern gelegt hat, also wenn David gestorben sein wird. Und dieser wird ihm ein Haus, wird Gott ein Haus bauen. Und wir wissen, dass Salomo es nicht gewesen sein kann. Erstens, der hat kein ewiges Königtum. Und zweitens, David hat noch gelebt. Also er war noch nicht gestorben. Und dann sagt David selber in Vers 17 noch, und das war noch zu gering in deinen Augen, Gott, denn du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet. Ferne Zukunft, nicht Salome zum Beispiel. Das heißt, David wird verheißen, dass einer seiner Nachkommen ein Haus bauen wird. Ein Haus, wo ein König herrscht, oder ein König, der dieses Haus bauen wird, der ein ewiges Königtum hat. Das heißt, es kommt ein Tempel, der ein ewiger Tempel ist, in Anführungszeichen. Und es kam nach diesem Tempel von Salomo, kam ja nochmal ein Tempel, gell? Weil der Tempel wurde dann zerstört, die Israeliten wurden zerstreut und dann kamen sie irgendwann zurück aus dem Exil und dann wurde ein neuer Tempel gebaut, gell? Und dieser Tempel, da lesen wir unter anderem in Haggai zum Beispiel drum, und wer das mal ein bisschen tiefer beleuchten möchte, der kann das mal ein bisschen studieren. Was er nicht finden wird, ist, dass die Herrlichkeit des Herrn dieses Haus erfüllt. Könnt ihr mal für euch selber prüfen. Was wir nicht mehr finden, dass die Herrlichkeit des Herrn diesen neuen Tempel erfüllt. Und das ist sehr wichtig. Weil anscheinend kommt Gott nicht mehr in diesen von Menschen gemachten Tempel. Denn wir lesen, jetzt muss ich ein bisschen abkürzen aufgrund der Zeit, wir lesen in Apostelgeschichte 7 zum Beispiel von, dass Stephanus von dem Tempel unter anderem redet. Und dann sagt er in Vers 44 Apostelgeschichte Kapitel 7, unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Gott hatte ihm das ja gezeigt, wir haben vorhin das gelesen, dass er nach dem Urbild der Wohnung das machen soll. Also Gott hat genau vorgegeben, wie das gebaut werden soll, als ein Schatten und ein Bild. Nice. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua ein. Das ist auch ganz interessant. Was ist Josua auch übersetzt? Ganz kurz. Kann man auch Joshua oder Jeshua sagen oder Jesus. Bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter hinweg bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Interessant. Stephanus spricht jetzt davon, dass Gott nicht in Wohnungen wohnt, die mit Händen gemacht sind, sondern dass er eigentlich mit dem Ganzen etwas zeigen wollte. Nämlich, dass es ein Schatten und ein Bild ist. Wer das auch nochmal tiefer beleuchten will, kann gerne Hebräerbrief lesen, da wird es ziemlich deutlich beleuchtet. Er spricht also von einem Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist. Und jetzt versuche ich stark abzukürzen. In Johannes Kapitel 1, finde ich sehr interessant. Johannes Kapitel 1, die meisten kennen die Passage sehr gut. Da heißt am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir wissen, von wem die Rede ist? Von Jesus Christus. Und schaut mal, dann heißt es in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wisst ihr, wie man das auch übersetzen könnte, das wohnte? Man kann es auch übersetzen mit und es zeltete unter uns. Und da macht vielleicht diese Connection auf einmal Sinn. Das Wort Christus zeltete unter uns, unter den Menschen. Und jetzt ist, kommen wir auf die Zielgeraden. Jetzt hat, kommt die, wie sagt man, die Quintessenz. Wir haben gelesen, dass wir Geistliches mit Geistlichem deuten sollen, ne? Sagt Paulus. Und wir haben gelesen, dass es einen Ort braucht, wo man Gott nahen und dienen kann. Das von Garten Eden, Stiftshütte, Tempel und so weiter als ein Schatten und ein Bild gezeigt wurde. Wenn wir einen Schatten und ein Bild sehen, oder wenn wir einen Schatten sehen, wenn man hier unten so ein bisschen hinschaut, man sieht meinen Schatten. Ist der Schatten das Eigentliche? Was ist das Eigentliche von diesem Schatten? Das bin jetzt ich in eigentlich, weil ich werfe den Schatten. Wenn der Schatten der Tempel ist, dann ist der Tempel nicht das Eigentliche, oder? Sondern das Eigentliche, der sozusagen, von dem dieser Schatten geworfen wird. Ja, ich habe gerade Deutsch, war nicht so gut, ne? Und was ist das Eigentliche? Jetzt frage ich euch, Paulus hat ja mal gesagt, ihr oder wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt wird es spannend. Wann hat diese... Eine Stelle muss ich mit euch lesen. Mike, ist es noch in Ordnung? Ja? Danke. Und zwar Epheser Kapitel 2, das muss ich dazu kurz lesen. Das passt einfach so schön dazu. Epheser Kapitel 2, da heißt es ab Vers 20, ihr, sagt Paulus an die Christen in Ephesus, seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese, wenn ich ehrlich bin. Weil wir lesen im Alten Testament so oft von der Stiftshütte vom Tempel und wir lesen, wie herrlich das ist, oder? Was für ein herrliches, also wie herrlich das sein musste, wo Gott selber drin wohnt. Und jetzt sagt Paulus, das ist nicht nur die einzige Stelle, könnte man mehrere Beweise durchgehen, dass wer dieser Tempel ist? Wir. Wir sind dieser Tempel, aufgebaut auf diesem Eckstein, der Christus ist. Und jetzt habe ich noch eine Million Euro Frage. Wann hat dieser Bau begonnen? So richtig. Wann? Pfingsten. Ich habe vorhin, und das möchte ich, sorry, das muss ich auch noch ganz kurz lesen, ist okay? Sorry. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, da spricht Petrus und er zitiert das Alte Testament. Er zitiert das Alte Testament. Und er sagt, in Kapitel 2, ab Vers 17, welches das Pfingstfest beschreibt. Und dann sagt er, ja, mach mal ein bisschen früher, mach mal ab Vers 14. Petrus aber stand auf mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, die sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Denn was ist zu Pfingsten passiert? Wir haben vorhin gelesen, dass als die Herrlichkeit des Herrn in die Stiftshütte einzieht, in den Tempel einzieht, was ist immer einhergegangen? Feuer und Rauch, Wolke. Und genau das ist jetzt wieder passiert. Und was sehen wir zu Pfingsten? Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das neue Haus. Das eigentliche, nicht den Schatten, sondern das eigentliche Haus. Und das bedeutet, dass das wir sind, liebe Geschwister. Bei wem der Heilige Geist in uns, in einem drin wohnt, verstehen wir, was das bedeutet. Was das Evangelium ist für uns in der Hinsicht, dass Christus selber durch seinen Geist in uns wohnt, wo wir ihm nahen und dienen dürfen. Und der geht nicht weg. Das ist so ein herrliches Bild, liebe Geschwister. Das ist nicht der Schatten, das ist das Eigentliche. Dass Christus in uns wohnt und wir ihm nahen und dienen dürfen. Wir sind nicht fern. Wir sind quasi alle Zeit verbunden. Und er geht nicht weg. Ist das herrlich? Das ist herrlich, oder? Und am Ende der Zeit lesen wir in der Offenbarung dann, dass dieser Tempel, der hier angefangen hat zu bauen, dass der am Ende fertiggestellt sein wird. Gell? Und dass es ein Ort sein wird, wir haben vorhin gelesen, oder im Lied war es, gell? Wo kein Leid mehr herrscht, keine Schmerzen. Wo unser Herr Christus unter uns wohnt. Wie auch jetzt schon. Halleluja. Halleluja. Halleluja.